Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Infolora am Mittwoch, an diesem wunderschönen Mai, Mittwoch, 24.05. Es ist genau 18 Uhr. Wir sind wie immer live im Studio. Heute zu dritt mit Janik und Lia und mir. Mein Name ist Noah. Wir freuen uns auf eine tolle Sendung. Kommt vorbei, falls ihr in der Nähe seid, bei uns ins wunderschöne Vereinslokal an der Militärstraße 83a. Da könnt ihr, falls ihr etwas zu sagen habt, seid ihr eingeladen, etwas zu sagen. Ihr könnt auch auf unser Studiotelefon anrufen, auf die Nummer 044-567-2400. Ich wiederhole, 044-567-2400. Diese Nummer findet ihr auch auf lora.ch, unserer Internetseite. Dort könnt ihr auch ganz einfach Mitglied werden, falls ihr das nicht schon seid. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr das Lora auch finanziell unterstützt. Und apropos Unterstützung, es gibt auch ein Crowdfunding, das am Laufen ist, ein Crowdfunding für einen LoRa-Bus. Den LoRa-Bus, den gibt es schon, aber der gehört nicht dem LoRa, sondern der ist lediglich ausgeliehen. Und mit diesem LoRa-Bus wurden bereits schon viele Sendungen, Sendetage live von der Straße gemacht. Während Großveranstaltungen, Demonstrationen und so weiter war der LoRa-Bus in Zürich zumindest immer präsent oder oft präsent. Und von diesem Bus wurde live von der Straße gesendet. Dass das weiterhin machbar ist und möglich ist, sammelt das LoRa Geld für einen neuen Bus. Momentan sind rund 6.500 Franken zusammen gesammelt. Es braucht aber noch mehr, damit wir einen richtig nicen Bus uns leisten können. Das Crowdfunding findet ihr auf, ich weiß auch nicht,
studiobus.lora.ch oder so.
studiobus.lora.ch, das findet ihr auch auf lora.ch auf unserer Website. Falls ihr da mitmachen wollt, kann man ganz einfach per Twint oder ich weiß auch nicht, E-Finance, alles dieses Zeugs, ohne Problem. Ich habe es gerade vorhin gemacht, es geht zack, zack und schon ist das Geld gespendet. Jetzt kommen wir aber zu den Themen von unserer Sendung. Bevor wir anfangen, vielleicht ein Überblick, was heute alles besprochen wird, was wir vorbereitet haben. Vielleicht kannst du, Janik, gerade mal sagen, was wir alles so in der Pipeline haben heute.
Ja, soweit ich das überblicke, werden wir heute über die bundesweiten Razzia sprechen, die bei Mitgliedern der letzten Generation durchgeführt wurden heute. Und dann werden wir auch noch über das selbstverwaltete Flüchtlingscamp in Mechmur sprechen, wo die irakische Armee seit Samstag versuchte, dieses einzuzäumen. Und dann sprechen wir auch noch berichten wir von einer Veranstaltung zu Gentrifizierung bzw. Google, die an der Müllerstraße viele Häuser gerade aufkaufen und da weiter Gentrifizierung vorantreiben. Und zusätzlich hat uns auch noch ein Statement erreicht von den WaldbesetzerInnen vom Wald in Rümblang. Also der wurde ja schon länger jetzt wieder geräumt, aber sie machen da nochmals auf die repressive Polizeitaktik aufmerksam während der Räumung. Und dann schließen wir die ganze Sendung mit Auszügen aus der wöchentlichen Antira-Wochenschau, wie jede Woche eigentlich.
Und Veranstaltungshinweise haben wir auch noch.
Natürlich, ja, wie immer.
Cool. Ja, nice. In diesem Sinne freuen wir uns auf eine super tolle Sendung, oder? Wollen wir direkt loslegen oder kurz wollen wir den Lied hören? Nein.
Ich hätte sonst noch kurz einmal vorgelesen als Gedenktag, weil heute der 24. Mai ist. Denn heute vor 41 Jahren verbrannte sich Semra Ertan in Hamburg selbst. Semra Ertan wurde in Mersin in der Türkei geboren und kam im Alter von 14 Jahren mit ihrer Familie nach Norddeutschland, nachdem ihre Eltern für Gastarbeit angeworben wurden. Schon früh begann sie zu schreiben und verfasste viele Gedichte, in denen sie sich mit ihrer Lebenssituation auseinandersetzte. Vor allem das Leben als Ausländerin in Deutschland Ende 70er und Anfangs 80er Jahren waren ein bestimmtes Thema. Zu dieser Zeit war in Deutschland ein verstärkter Rassismus zu verzeichnen, der sich nicht nur in der Gewalttaten von Neonazis, sondern auch in der gesellschaftlichen Stimmung allgemein widerspiegelte. Dies thematisierte sie nicht nur in ihrem Gedicht »Mein Name ist Ausländer«, Aus Protest gegen diese Umstände entschloss sie sich dann, am 24. Mai 1982 selbst zu verbrennen. Am Abend zuvor rief sie bei NDR und ZDF an und kündigte ihren Plan an. Semra Ertan starb 2 Tage nach ihrer Aktion an ihrem 25. Geburtstag im Krankenhaus. Wir gedenken an Semra Ertan, die heute vor 41 Jahren diese Aktion in Hamburg geplant und durchgeführt hat. Ich glaube, ihr werdet am Freitag im Info dann auch noch ausführlicher ein paar Details zu ihrer Person und dieser Protestaktion hören. Schaltet ein.
Super, danke Lia für diese Info. Jetzt beginnen wir mit unseren Themen, oder?
Info Lora.
Ja, es erreicht uns die News auf verschiedenen Kanälen, dass die größte kurdische Community außerhalb von Kurdistan, also das größte kurdische Geflüchtetencamp Mehmur, angegriffen wird bzw. räumungsbedroht ist. Es handelt sich um eine Zusammenarbeit der irakischen Sicherheitskräfte mit dem türkischen Militär, das dort auf Druck der Türkei dieses Lager belagert sozusagen. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein ziemlich großes Lager, wo die Leute schon seit Jahrzehnten leben. Und auch eine starke sozusagen Bastion der kurdischen Bewegung in der Region. Es gibt natürlich zum Glück Widerstand gegen diese Aktion. In dem Rahmen dieses Widerstandes gab es auf der ganzen Welt Solidaritätskundgebungen, unter anderem auch in der Schweiz an verschiedenen Orten. Es wurde relativ spontan organisiert, aber gut vernetzt, wie die Community ist, sind sehr viele Leute erschienen. Am Dienstagabend war das in Zürich, in Basel, in Genf, in Bern, an verschiedenen Orten, wo Solidaritätskundgebungen stattgefunden haben, mit Transparenten und mit Reden. Ich war vor Ort und habe einige Reden aufgenommen. Ich werde kurz zwei dieser Reden, oder beginnen wir mal mit einer dieser Rede abspielen, um einen Überblick zu hören, gesprochen von einem Mitglied der Community selbst, was geschehen ist, was wichtig ist und wie wir das einzuschätzen haben. Danach werde ich auch noch einige Updates geben, denn es sind ja schon bereits 2 Tage vergangen. Es gibt noch neuere News sozusagen, aber hören wir uns zuerst mal an, was da am Zürcher Hauptbahnhof gesagt worden ist. Die Reden waren auf verschiedenen Sprachen, auf Kurdisch, auf Türkisch und auf Deutsch. Ich werde euch die deutsche Rede abspielen, die anderen Reden vielleicht in anderen Sendungen auf dem LoRa, das weiß ich nicht. Also.
Seit Samstagmorgen haben irakische Streitkräfte das unter UNHCR-Schutz stehende Flüchtlingslager Mahmur mit Dutzenden von gepanzerten Fahrzeugen, Spezialkräften und Polizeieinheiten sowie Stacheldrahtzäunen umstellt. Mehr als 2 Jahrzehnte, nachdem sie 1994 aus ihren Häusern in Nordkurdistan vertrieben wurden, müssen die Menschen im Lager Mehmur neue Bedrohungen und Herausforderungen ertragen. Seit seiner Einrichtung ist dieses zivile Flüchtlingslager ein ständiges Ziel des türkischen Staates. Türkische Kampfflugzeuge und Drohnen überfliegen häufig das Camp, terrorisieren seine Bewohnerschaft und lassen die Menschen von Mehmur im Ungewissen darüber, wann der nächste Angriff erfolgen wird. Das erklärte Ziel des türkischen Staates, des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogans und seines AKP-MHP-Regimes war stets die Zerstörung des Lagers und die Beseitigung oder die Vertreibung seiner BewohnerInnen. Die gesamte Ausrüstung des türkischen Militärs wird gegen dieses Flüchtlingslager eingesetzt und es wird auch regelmäßig von der Demokratischen Partei Kurdistans in Nordirak angegriffen, die eng mit dem türkischen Regime zusammenarbeitet. Das Lager Mehmur, in dem rund 11.000 Menschen leben, darunter Tausende von Kindern, die in die Staatenlosigkeit hineingeboren wurden, untersteht offiziell dem UNHCR. Leider zeigen das Schweigen und die Untätigkeit der Organisation nach den Drohungen und Angriffen auf das Lager, dass sie in ihrem Handeln eher mit den Interessen der herrschenden Parteien der Region übereinstimmt, als mit ihrem erklärten Ziel, das Leben von Flüchtlingen und ihre Rechte zu schützen. Das UNHCR ist der Verantwortung und hat diplomatischen und politischen Mittel, um den Irak, der 2016 ein Memorandum Understanding mit der Organisation unterzeichnet hat, um den Schutz von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu verbessern. Dieses ungerechtfertigte, aggressive Vorgehen Iraks gegen eine große Zivilbevölkerung in Verbindung mit der miserablen Menschenrechtsbilanz der irakischen Sicherheitskräfte gibt Anlass zu ernster Besorgnis und ein sofortiges Eingreifen ist unabdingbar. Diese Angriffe müssen sofort gestoppt werden. Vici Berhodane Mahmure.
Vici Berhodane Mahmure.
Ja, so klang es am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr am Zürcher Hauptbahnhof und nicht nur am Zürcher Hauptbahnhof, sondern auch an vielen anderen Orten in der Schweiz und auf der ganzen Welt fanden diese Solidaritätskundgebungen statt. Ja, wir haben es gehört, Mehmur ist im Norden von Irak und ist eines der größten kurdischen Flüchtlingsgemeinschaften weltweit. Ein Großteil der Bevölkerung wurde dort in den 1990er Jahren im Zuge der antikurdischen Aufstandsbekämpfung, sogenannte Aufstandsbekämpfung, und der Politik der verbrannten Erde unter dem Vorwand, die PKK zu bekämpfen, ist dieses Lager entstanden. Unter der Politik der verbrannten Erde versteht man eine groß angelegte militärische Kampagne, unter der damals ungefähr 3000 Dörfer entvölkert worden sind. Also die Leute wurden vertrieben und die Dörfer wurden niedergebrannt. Das hat die türkische Armee, der türkische Staat politisch so gewollt. Die türkische Armee hat das durchgeführt. Das war Anfang 90er, Mitte der 90er Jahre. Seit dann gibt es dieses Flüchtlingslager auf irakischem Staatsgebiet und also am Rand der Wüste das Lager mit dem Namen Mehmur. Offiziell steht Mehmur unter dem Schutz und der Kontrolle des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, dem UNHCR. Praktisch ist die Organisation allerdings nur nominell präsent. Sie verließ das Lager während den Angriffen des Islamischen Staates im Jahr 2014 und sind die Vereinten Nationen nicht mehr zurückgekehrt. Seit 2019 ist das Lager in einem Embargo von der Barzani-Partei, PDK, dominierten Regionalregierung, ist diesem Embargo ausgesetzt. Zusätzlich zu existenzbedrohenden Angriffen der Türkei und der Resten des Islamischen Staates. Ankara kriminalisiert das Lager als sogenannte Brutstätte der kurdischen Arbeiterpartei PKK und droht immer wieder damit, es zu säubern, in ihren eigenen Worten. In der Vergangenheit kam es wiederholt zu türkischen Luftangriffen auf Mehmur, zuletzt im vergangenen August. Dabei wurden viele Leute getötet, unter anderem auch Kinder und Familienväter. Ja, in den vergangenen Tagen und Wochen sind immer wieder auch Drohnen im Luftraum von Mehmur gesichtet worden und auch aus Schengal, der Region unmittelbar südlich der türkischen Grenze, wird regelmäßig mit Drohnenangriffen attackiert und das alles gibt den Anlass, natürlich weiterhin solidarisch mit der kurdischen Bevölkerung zu sein in der Region und auch solidarisch gegen den türkischen Angriffskrieg, gegen den türkischen Nationalismus, den türkischen Faschismus zu sein. Ja, die neuesten News aus dem Camp sind von heute Morgen. Das haben wir auf verschiedenen einschlägigen News-Seiten gelesen, die rund um die kurdische Sache berichtet. Und momentan sind Verhandlungen am Laufen mit den irakischen Sicherheitskräften. Es gibt verschiedene Players, die sich da einmischen in die Diskussion, unter anderem und allen voran natürlich die Leute im Camp selber, die Widerstand leisten und nicht auf das Ultimatum eingehen, das ihnen gestellt worden ist, nämlich das Camp so bald als möglich zu räumen. Es wird also auf Dialog gesetzt. Unter anderem gibt es da zum Beispiel eine Organisation von Frauen und von Müttern, die sich die Friedensmütter nennen, die da zum Beispiel auf ein Gespräch pochen. Die Lage ist verfahren, also die Razzia hat noch nicht begonnen, aber es werden Zäune erstellt und Gräben gegraben rund um das Lager herum, also eine Belagerung sozusagen vorbereitet. Also bis jetzt gab es noch keine Eskalation, aber die Lage ist auch nicht entschärft. Wir werden wahrscheinlich in den anderen Infolora-Sendungen und sonst sicher nächste Sendung noch mehr News dazu hören. Und jetzt habe ich zum Abschluss des Beitrages noch eine weitere Aufnahme von diesem Anlass der Solidaritätskundgebung am vergangenen Dienstag im Zürcher HB, und zwar von einer Internationalistin, die den Kampf und die Solidarität auch in der Diaspora in einen Kontext setzt. Wir hören zum Abschluss noch einen kurzen Redebeitrag von der vergangenen Demonstration.
Ja, wir möchten einige Worte an euch richten. Wir sind schon lange zusammen und wir kämpfen zusammen, Schulter an Schulter. Sei dies, wenn wir nach Rojava gehen oder wenn Internationalistinnen sich anschließen in den Bergen oder auch in Schengal. Wir sind zusammen, es ist ein Kampf. Und wenn wir jetzt schauen, was los ist, dann sehen wir, dass der türkische Faschismus um sich greift. Der türkische Faschismus greift an. Das, was jetzt zurzeit passiert, ist Krieg. Krieg in Mahmur, das ist eine Form von Krieg. Und es ist ein Krieg, wenn sie Semalka schließen, damit niemand mehr aus Rojava rein und raus kann. Und es ist Krieg, wenn sie Einissa angreifen und da die Bevölkerung auch treffen. Und jede Drohne, die die Bevölkerung trifft, die Hewels treffen, ist ohne die Erlaubnis der NATO und der Amerikaner nicht denkbar. Es ist Zeit, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir den Menschen, die einen Widerstand leisten in Mahmur, dass wir ihnen zeigen, es ist stark, wie ihr reagiert. Es ist stark, wie ihr die Panzer vertrieben habt. Aber wir müssen auf die Straße gehen. Wir müssen ihnen zeigen, wir sind nicht alleine, sondern wir kämpfen Schulter an Schulter gegen den türkischen Faschismus. In der Türkei, in Basur, in Baku, aber auch in Deutschland, auch hier in Europa. Lasst uns das aufgreifen und lasst uns das in die Welt senden. Antworten wir dem türkischen Faschismus.
I'm Dunkel braun, so wie Deutschland sein. Bundestag, ein Tag aus, muss hier raus. Lehn mich zu weit aus dem Fenster und spuck das raus, was sich in meiner Brust anstaut. Hab seit Tagen kein Bock, hab seit Tagen kein Kopf. Hab seit Jahren kein Bock, hab seit Jahren kein Kopf. Milliardäre rennen Richtung Sterne, kein Ex um die Wette von dem Kopf. Silber Zunge rede, bis ich sterbe. 6 von 10 schweigen wegen Gold. Alle schweigen, gucken Tatort in der Hand, ein kaltes Bier. Aber Kugeln in einem Schwarzkopf haben das Land niemals interessiert. Bin ein, ich bleib ein, bin ein, scheiß Problem. Fick dein Mitleid, ich bleib ein Problem. Bin ein, ich bleib ein. Leider nie verstanden. Pass auf, dass ich niemals angepasst bin. Schon von Deutschland steht in meinem Pass. Und doch, da bin ich lange rausgewachsen. Vater Staat lässt Faust auf Nase krachen. Auch wenn Mutti Merkel immer lachte. Hanno, da kommt keiner irgendwas machen. Sag mir doch auch einmal etwas anderes.
Fick die Hilfe, nimm ab deine Hand weg. Fick die Hilfe, nimm ab deine Hand weg.
War man zugeschaut, wenn man ihn braucht. Was bleibt aus einem Stein in meiner Faust? Also macht man's auf die eigene Faust. Doch das passt schon, ja, das passt genau. Passt schon, passt genau, so wie die Faust. Aufs Auge von einem Nazi, wenn er braucht. Bin ein, ich bleib ein, bin ein, scheiß Problem. Fick dein Mitleid, ich bleib ein Problem. Bin ein, ich bleib ein, bin ein, scheiß Problem. Fick dein Mitleid, ich bleib ein Problem.
Das war ein Lied von Absilon, Problem, auf Infolora am Mittwoch, Radio Lora 97,5 MHz. Und wir machen gleich weiter mit einem Statement zur Räumung der Waldbesetzung Waldstadt Schutt, beziehungsweise auch bekannt unter dem Namen Rümi im Rümlanger Wald. Dort entstand nämlich am 8. April 2023, also dieses Jahres, eine Waldbesetzung um die Erweiterung einer Bauschuttdeponie und damit die Rodung von rund 6000 Bäumen zu verhindern. Nach fast zweiwöchigem Bestehen der Wald-WG erschien am frühen Morgen des 20. April die Kantonspolizei Zürich mit einem riesigen Aufgebot. Die Gruppe Waldstadt Schutt erläutert jetzt im nachfolgenden Text, was bei der Räumung vorgefallen ist, und sie nimmt dazu Stellung. Nicht nur übertrieben, viele KantonspolizistInnen waren an dem Einsatz beteiligt. Auch Robocops mit gezogenem Gummischrottgewehren, eine Spezialeinheit, die Feuerwehr, Schutz und Rettung, Fahrzeuge des Forensischen Instituts, mindestens ein Polizeihund und weitere Einsatzkräfte wurden für dieses unverhältnismäßigen Einsatz angeschleppt. Ohne anscheinend auch nur ansatzweise ein Grundverständnis des Schweizer Strafrechts zu haben, kündigte die Polizei allen irgendwo im Wald angetroffenen Personen, auch denjenigen, die auf Aufforderung den Wald sofort verließen, Nötigung, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das kommunale Polizeigesetz, Verstoß gegen das kantonale und eidgenössische Waldgesetz und zum Teil noch Hinderung einer Amtshandlung und Hausfriedensbruch vor. Sogar den solidarischen UnterstützerInnen, die später dazukamen und angeboten haben, Material aufzuräumen, wurden dieselben Strafvorwürfe vorgelesen. Obwohl in Gesprächen der vorherigen zwei Wochen Polizei und Gemeinden betonten, dass ihnen die Sicherheit der Aktivist ist und die Kommunikation sehr wichtig sei, schickten sie bei der Räumung sowohl die Polizeikontakte, die für die Kommunikation zwischen AktivistInnen und Polizei zuständig wären, wie auch ausgebildete SanitäterInnen weg. Die AktivistInnen in der Höhe waren damit komplett isoliert und den willkürlichen Handlungen der Polizei ausgeliefert. Mit der Torpedierung unseres Sicherheitskonzeptes durch die Polizei war es reines Glück, dass es nicht zu schwerwiegenden Verletzungen kam. Was neuerdings anscheinend System bei der Polizei hat, ist die Verbannung aller JournalistInnen von dem Ort einer Räumung. Trotz Presseausweis mussten JournalistInnen so weit entfernt warten, dass sie rein gar nichts von der Räumung mitkriegten. Das ist extrem gefährlich, weil so nie Mensch unabhängig überprüfen kann, wie die Polizei bei der Räumung vorgeht und ob sie AktivistInnen dabei in Gefahr bringt. Es besteht bei einer Räumung ein sogenanntes öffentliches Interesse, was der Presse eigentlich erlaubt, solche Einsätze zu beobachten. Dieses enorm wichtige demokratische Mittel so einzuschränken, zeigt wieder einmal das antidemokratische und pressefreiheitliche Vorgehen der Polizei. Von Beginn an bemühte sich die Gruppe proaktiv um Kommunikation mit den Behörden. Gemeinde, Polizei, Waldeigentümer und Förster wurden zu Gesprächen eingeladen. Verhandlungen fanden statt. Natürlich war uns klar, dass Institutionen wie der Polizei oder den GemeinderätInnen nicht zu trauen ist. Trotzdem machten wir uns den Aufwand, um beispielsweise einen Kompromiss zu finden, bei welchem das Camp länger hätte bleiben können und eine geduldete Alternativstandort zu finden gewesen wäre. Während wir immer wieder zeigten, wie wir den Behörden zuvorkommen würden, zum Beispiel durch Umsetzen von verstärkten Sicherheits- und Naturschutzmaßnahmen, kamen von der anderen Seite keine brauchbaren Vorschläge. Trotzdem blieben wir weiter in Kontakt. Noch am Mittwochabend wurde ein neuer Gesprächstermin für Freitag ausgemacht. Donnerstagmorgen standen dann bewaffnete Cops im Camp. Zu räumen ist das eine, aber diese dreisten Lügen waren einfach nur unprofessionell und eskalativ. Bei der Räumung ignorierte die Polizei jegliche Maßnahmen, die vom Protestcamp getroffen wurden, um den Wald bestmöglich zu schützen. Abgesperrte Bereiche mit Jungbäumen wurden niedergetrampelt, Plattformen an den Bäumen wurden einfach abgeschnitten und den Baum entlang runterkrachen lassen. Hunderte Jahre alte Eichen wurden von den Klettercops mit Steigeisen beschädigt. Die Cops zeigten keinerlei Respekt vor der Natur und die lächerliche Behauptung der Gemeinde, mit der Räumung ginge es ihnen um den Schutz des Waldes und um die Sicherheit der AktivistInnen, hat sich spätestens ab dem Zeitpunkt als schamlose Lüge entlarvt. Als Spitze des Eisberges hat die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung doch tatsächlich behauptet, dass eine Handvoll Zelte und einige Höhenstrukturen dem Wald mehr Schaden zufügen würden als die Rodung der 6000 Bäumen. Die ganze Infrastruktur des Camps, so zum Beispiel die Küche, durfte nicht selber abgebaut und mitgenommen werden. Stattdessen wurden die Kochtöpfe, kistenweise Gemüse, Geschirr und so weiter als sogenannt Beweismaterial der Staatsanwaltschaft zugeführt. Die juristische Relevanz von ein paar Kilo Zwiebeln und einer Box voll Plastikbecher ist uns nicht ganz schlüssig. Es gibt außer kindlichem Trotz überhaupt keinen Grund, wieso die Polizei dieses Material beschlagnahmen würde. Und bis dieses Material zurückkommt, wird das Gemüse wohl nicht mehr verzehrbar sein. Wir erwarten grundsätzlich nichts anderes als physische und psychische Gewalt von einem gewaltvollen Polizei- und Justizsystem. Trotzdem wollen wir nochmals benennen, dass es bei den Kontrollen und Verhaftungen zu absolut unnötigen Schmerzzuführungen gegen AktivistInnen, misogynen und diskriminierenden Kommentaren von Seiten der Cops, erniedrigenden Behandlungen und weiteren Schikanen kam. Es ist wohl offensichtlich, dass ein solches Verhalten von Seiten der Staatsgewalt eines von vielen Armutszeugnissen dieses Systems ist und so nicht toleriert werden kann. Es ist nicht überraschend, dass diese Waldbesetzung so schnell geräumt wurde, obwohl sie zum Beispiel